Ihr Lieben, heute Morgen so vom Gottesdienst her und von den Worten her, ich finde, es deutet alles darauf hin, dass Gott heute in deinem Leben was tun will und dass er uns frei machen will. Frei machen will von dem, was dich hält. Wenn dir gerade genau was in den Kopf kommt, hey, von dieser Sache will ich irgendwie frei werden. Das ist etwas, was mich krallt, was mich aufhält. Dann bleib da, verhack dich daran. Bleib mit deinem Gedanken dort und nimm die Predigt genau für dieses Thema. Ich glaube, dass Gott da heute was tun möchte und ich will ganz kurz beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Wir danken dir dafür, dass du die Kraft hast, zu retten, zu befreien und neu zu machen. Und das erwarten wir heute, Herr. Wir glauben dir, wir vertrauen dir. Danke dir auch, dass du zu allen sprichst und alle berührst, die heute zum ersten Mal da sind oder die Gäste sind. Danke, dass du so gut bist. Wir lieben dich. Amen. Yes, ich darf weitermachen in unserer richtig coolen Bibelprojektserie und ich darf heute über messianische Psalmen sprechen. Das ist cool, ich habe euch auch eine Folie mitgemacht, genau. Ich habe es mal genannt, God's Dream statt Mainstream. Worauf will ich hinaus? Ich finde, das Leben ist ganz schön kompliziert geworden, also behaupte ich zumindest. Ich habe ja vor 100 Jahren nicht gelebt, aber irgendwie stellt man sich zurzeit viele Fragen. Wenn ich den Fernseher anmache, was ich so gut wie nicht tue, dann oder mal wie Nachrichten nachgucke, dann habe ich das Gefühl, alles geht kaputt. Ja, also alles wird schlechter, früher war alles besser. Und die Stimmung ist zumindest jetzt in unserem Land nicht unbedingt auf dem Siedepunkt. Ja, und vielleicht kennst du das, du sitzt da davor und du musst dich immer wieder neu entscheiden, irgendwie damit umzugehen. Genau, und dann hören wir immer wieder öfter, dass Extreme zunehmen. Wir hören viel darüber, was verschiedene Weltbilder angeht. Was ist eine gute Meinung? Was ist eine schlechte Meinung? Was ist vielleicht eine Grenzüberschreitung? Und dann stellt man sich die Frage, okay, ist mein Weltbild irgendwie noch stimmig? Passt das noch? Und was ist jetzt wichtig? Also was sollte ich in meinem Leben priorisieren in diesen Zeiten? Ja, jemanden zu lieben, brav meine Steuern zu zahlen, ein Haus bauen, an meiner Sprache zu arbeiten, Konserven zu horten oder Sprit irgendwie nachts oder außerhalb billig zu tanken. Keine Ahnung, eine Alarmanlage einzubauen. Was ist der Plan? Ja. Und ich weiß nicht, wie du so umgehst mit Chaos. Ich habe gerne die zweite Folie mal anwerfen. Habe euch was mitgebracht. Gibt verschiedene Typen, wie wir so mit Chaos umgehen. Vielleicht bist du so, ey, alles ist einfach super. Es ist einfach immer klasse. Es geht mir immer gut und ich bin eigentlich nur im Party-Modus. Ja? Also alles ist toll. Hey, cool. Bleib da. Genieß dein Leben. Vielleicht denkst du, Alter, Amateure. Ja, wie beim Fußball, den hätte ich reingemacht. Ja? Ich hätte den aufgestellt. Kennst du? Genau. Gestern Abend. Nein, okay. Oder du bist einfach nur so, Hilfe, ich will hier raus. Hilfe, Hilfe. Oder leicht aggressiv, ich raste aus. Was ist los? Oder du bist einfach nur traurig. Genau. Und ich glaube, dass alles irgendwo legitim ist und dass Gott uns ja ganz verschieden gemacht hat. Aber was ich euch damit, kannst du gerne wieder wegmachen, Dankeschön, verdeutlichen will, ist, ich glaube, wir brauchen einen Perspektivwechsel. Ja, weil so kommst du nicht voran. Du wirst hin und her geworfen von deinen Gefühlen und weißt gar nicht, was du dann machen sollst. Und da helfen uns die messianischen Psalmen. Die messianischen Psalmen sind für uns ein Angebot, in stürmischen Zeiten auf festem Grund zu stehen. God's Dream statt Mainstream bedeutet für mich, wenn der Mainstream mir nicht weiterhilft, dann will ich nach dem Liebestrom Gottes suchen, mich da reinwerfen, mich darauf stellen. Und ich lade dich ein, das heute auch zu tun. Und wir steigen mal ein mit so einem Grundvers, der mir dazu sofort gekommen ist. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der geliebt ist. Welcher ist Jesus Christus? Also allein der Statement, okay, Jesus ist der Grund für alles und ist das Fundament, ist in diesen Zeiten super provokant eigentlich und polarisierend. Weil ich glaube, wir Menschen, wir leben oft so, dass wir sagen, also ich bin Anfang, ich bin Ende. Und so wie ich das fühle, so ist das wahrscheinlich auch. Und ich nehme mich da nicht mit raus. Ich habe auch immer starke Meinungen und starke Emotionen. bin jetzt nicht der Typ, der immer so irgendwie traurig ist, aber ich bin dann eher so sehr engagiert, um es dezent zu formulieren. Genau. Die, die jetzt lachen, die kennen mich. Ich glaube, dass Jesus sagt, wenn du wüsstest. Ja. Und meine Einladung ist heute, dass wir ihm unser Ohr leihen. Dem festen Grund. Und dabei darfst du gerne alles prüfen und das Gute behalten. Wenn wir messianische Psalmen angucken, schauen wir heute auf Psalm 2. Das ist der Psalm, den ich mir ausgesucht habe. Und Psalm 2 stellt uns jemanden vor. Stellt uns den wahren Sieger vor, den wahren Held. Wir brauchen immer einen Held in der Geschichte. Ja? Und den wahren Grund, das feste Fundament. Und ich habe euch dazu mal, bevor wir den Text angucken, drei Statements mitgebracht, um euch auf den Weg mitzunehmen und euch so ein bisschen zu erklären auch, was diese messianischen Psalmen, die findet ihr auch richtig cool in dem Bibelprojektheft, was wir gerade durchlesen, was sie ausmacht. Drei Statements von einem Theologen, einem Baptisten des 19. Jahrhunderts, Spurgeon, viele kennen ihn vielleicht. Da habe ich mal drei Sätze dabei. Also, in dem Psalm 2. Die Einsetzung Davids und seine Befestigung auf dem Thron, trotz dem Widerstand, den seine Feinde dagegen erheben, ist der Gegenstand dieses Psalmes, den wir gleich lesen. Also es geht in dem Psalm irgendwie um David und seinen Thron und seinen Sieg über seine Feinde. Soweit so gut. Zweitens, doch haben die Ausdrücke und die ungewöhnliche Glut, ja, wir sehen hier alte Sprache, die Bilder, die sind von seltener Erhabenheit. Die Sprache geht fast ins Übertriebene. Als sollten wir dadurch absichtlich zur Betrachtung höherer Dinge angeleitet werden. Also wir lesen Text und denken, okay, David, alles klar. Aber irgendwie ist es voll drüber. Wir denken, hä? Das ist ein bisschen doller. Und wir ahnen, da steckt mehr dahinter. Und die Färbung dieser messianischen Psalmen, die sind ein bisschen zu kühn, ein bisschen zu grell, ein bisschen zu krass für Menschen. Und wir merken, sie deuten auf den Höchsten hin. Sie deuten auf Jesus hin, auf den wahren Grund für alles. Und so ist es hier auch. Warum erzähle ich dir das? Weil ich das absolut faszinierend finde, dass in diesem messianischen Psalm 1000 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, er ziemlich präzise vorausgesagt wurde. Und genau, Katrin hat ja letzte Woche, vor 2 Wochen, nochmal, auch diesen Satz gesagt, man fragt sich immer so, was bei David in dem Moment so vorging. Also wusste er, dass er jetzt über den Messias schreibt? Bestimmt, oder? Oder manchmal auch nicht. Und es kam einfach so raus durch den Geist Gottes. Mich fasziniert das total. Und ich glaube, dass wir diese Wucht brauchen in der Situation, in der wir gerade stehen. Ja, einfach in dieser Stadt, in diesem Land. Und ich lade dich ein, da voll mit reinzugehen. Psalm 2, lass uns ihn lesen. Das sind 12 Verse, die ich einfach mal vorlese. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesandten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der am Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erden zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr die zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht, frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Amen. Das ist der Text, den wir heute anschauen. Und ich finde, der ist voller Emotionen. Der ist richtig aufgeladen. Da ist irgendwie Kampf drin, Konflikt drin, aber auch irgendwie Begegnung und Intimität. Und wir gucken es uns Stück für Stück an. In 4 Teilen, denn der Vers oder der Psalm ist tatsächlich sozusagen 4-stufig. Und die erste Stufe, da lesen wir vom menschlichen Widerstand. Das sind die Verse 1 bis 3. Ja, also warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Die Könige lehnen sich auf. Völker toben. Ja? Alle wollen Freiheit. Ja? Wer will nicht Freiheit? Es gibt ganze Parteiprogramme, die sich nur darum drehen. Ganze Reden, ganze Events. Aber jeder versteht unter diesem Wort irgendwas anderes. Aber was aus diesen ersten drei Versen rauskommt, ist so eine gewisse Hemmungslosigkeit. Ja? Effekte, Lust, Banden zersprengen und Fesseln lösen. Das klingt erstmal gut. Aber was steckt dahinter? Und damit wir Psalm 2 gut einordnen, ist es super wichtig, dass du dabei nicht an deinen schlimmsten Feind denkst, sondern dass du Epheser 6, Vers 12 mit einbeziehst, den bestimmt einige von uns kennen. Dort steht nämlich als Einschub, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Okay? Wir halten hier keine Kampfrede gegen irgendwelche Menschen, weil Gott liebt alle Menschen gleich und hat einen guten Plan für jeden Menschen, für dich und für mich und auch für alle, die gerade nicht hier sind. Aber was konkret sind jetzt diese Könige? Ich habe euch mal ein paar Könige mitgebracht. König Nummer 1, Angst und Lüge. Ja? Das ist König Nummer 1. Kollege? Angst und Lüge. Ich glaube, das ist eine Macht der Finsternis, die sich in deinem Leben auflehnen will und dich wegziehen will von dem Auserwählten und von einem Leben im Frieden und in Kraft mit Jesus. Also Angst und Lüge sagen, es gibt keinen Morgen. Es geht nur noch abwärts. Das war's. Game over. Ja? Und ich finde, so dieses Gefühl ist uns gerade gar nicht so fremd. Also wir müssen immer wieder eine Haltung bewahren, um da nicht reinzurutschen. Ja, weil wenn du an vielleicht dein Leben in 5 oder 10 Jahren denkst, bist du vielleicht aktuell gar nicht nur happy. Ja? Und ich glaube, dass Jesus dir da helfen möchte. Ich habe auch viele, natürlich, Ängsten und Lügen in meinem Leben geglaubt und manchmal gehe ich dem immer noch auf den Leim. Einer meiner Urängste in meinem Leben, gerade als ich Teenager war, war, ich werde nie eine Frau finden. Ja, vielleicht ist es bei dir ein ganz anderes Thema, aber wenn du so, keine Ahnung, 17 bist, oder sagen wir mal 15, so was bei mir, egal, lassen wir das. Und alle so, ne, suchen sich so ihren Partner. Dann dachte ich, hey, bei mir wird es sowieso nichts. Also wer sollte mich heiraten? Ja, so rein vom Äußerlichen her. Und wie du vielleicht schon ahnst, stecken dann ganz, ganz viele so Identitätsfragen da drin. Und so ein Urschmerz, so ein Lebensschmerz und viele Lügen. Wer bist du überhaupt? Guck dich mal an. Ja? Du willst ein Mann sein? Was ist los mit dir? Vielleicht machst du was anderes. Gehst ins Ausland oder so. Du bist Verkäufer. Wie auch immer. Und ihr kennt das Ende der Geschichte. Gott hat mich mit einer wunderbaren Frau beschenkt. Applaus für meine Frau. War jetzt nur ein Beispiel, ich kann dir viele andere Sachen erzählen. Was macht Angst und Lüge mit uns? Und ich sage das dir nicht deshalb, um dich zu amüsieren, sondern vielleicht bist du gerade an dem Punkt, dass du Angst hast. Angst und Lüge führt dazu, dass du dumme Entscheidungen triffst. Ja? Weil wenn es sozusagen keinen Morgen gibt, dann ist ja alles egal. Richtig? Also dann leben wir nur noch heute. Und dann machen wir heute, worauf wir Bock haben. Wir nutzen den Tag für unsere, was auch immer. Gleichzeitig kann Angst und Lüge dich aber auch total ziehen in Depressionen, in Panik vielleicht sogar, in Zwänge, in innere Lähmung, in so ein Sorgenkarussell, was sogar wie in so eine fiktive Parallelwelt dich ziehen kann. Du machst dir Sorgen um Dinge, die sehr unwahrscheinlich sind, wahrscheinlich nie passieren, und die dich trotzdem vor Ort erziehen. Und das passiert mir auch, also öfter mal. Ja. Und ich glaube, dass Gott hier eine Lösung hat. Also einer dieser feindlichen Königreiche, Angst und Lüge. Ein anderes Königreich habe ich mal genannt, Humanismus. Ja, erklär ich gleich. Königreich Nummer 2, Humanismus. Oh, nicht fallen. Was würde ich damit sagen? Humanismus klingt erstmal nett. Wir hören es auch als sehr positiv in der Öffentlichkeit. Ich glaube, der Kern von Humanismus sagt uns, der Mensch ist Gott. Der Mensch ist gut. Und wenn wir uns alle ein bisschen Mühe geben, haben wir uns ganz toll lieb und alles wird gut. Okay? Und ich glaube das nicht. Ja? Weil hinter dieser sehr subtilen Strategie, wir reden von Mächten der Finsternis, nicht von Menschen, steckt die Aussage, es gibt keinen Gott. Ja? Also Gott existiert nicht. Und ich glaube, dass das kein Leben ist, was dich ins wahre Glück führt. Weil, und das kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, du kommst in einen Modus, dass du sagst, ja, stimmt eigentlich, ich bin ganz cool. Und ich werde es euch auch allen zeigen. Ich werde mich selbst retten, indem ich mich einfach maximal anstrenge. Und das ist sozusagen mein Mechanismus an dem Ganzen. Ja, Leistung. Und durch so einen Lebensstil feierst du im Prinzip deine Unabhängigkeit, anstatt dich hineinzubewegen in dein Leben in Abhängigkeit mit Gott. Und was können die Konsequenzen sein? Druck, Stolz natürlich, Hunger nach Ehre, Selbstschöpfung, Selbstzentrierung, im schlimmsten Fall sogar Narzissmus. Ja, das heißt, die ganze Welt dreht sich um mich. Und ich glaube, das will dich ablenken von dem wahren Leben, was Gott für dich hat. Es ist eine sehr subtile Strategie, die der Feind anwendet, um dich abzulenken. Ein drittes Ding, ich habe 4 mitgebracht. Ja, ich habe es genannt, ihr dürft gerne mein Wording kritisieren, das bin da sehr offen. Meine E-Mail-Adresse ist öffentlich zugänglich. Freiheitswahn. Ja, Freiheitswahn. Also der Freiheitswahn sagt, es gibt keine Wahrheit. Also alles ist relativ. Das heißt, so wie ich das jetzt gerade spüre, so ist es auch. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr unfruchtbarer Weg ist, zu leben. Und daraus folgt auch für mich oft, dass man für sich selbst sorgt. Wer mich kennt, der weiß, ich habe gern einen Plan. Ja, also ich habe gerne so die Kontrolle. Und vielleicht hast du einen anderen Mechanismus bei dir. Aber wenn alles relativ ist, wenn nichts fest ist, dann brauchst du ja Halt. Richtig? Und diesen Halt, den besorgst du dir dann eben selber. So, entweder durch, was weiß ich, Kontrolle wie bei mir oder Manipulation oder was auch immer. Und die Konsequenz daraus ist, dass einfach jeder macht, was er will. Und ich glaube, dass Gottes Plan für dich eigentlich gar nicht ist, dass du machst, was du willst. sondern dass sein Plan für dein Leben ist, zu entdecken, welchen guten Plan er für dich hat. Und wenn du das tust, dann wird sein Wunsch immer mehr zu deinem Wunsch. Dann kannst du machen, was du willst. Genau. Und das Krasse ist, dass wir diesen Freiheitswahn, das Ende tatsächlich, glaube ich, auch an gesellschaftlichen Phänomenen, die Gott echt traurig machen. Ja, also nennen wir mal ein, zwei Beispiele. Gier und Habsucht. Gewinnmaximierung um jeden Preis. Aber auch mittlerweile gesellschaftliche Normalitäten wie Untreue oder Abtreibung. Dinge, die in unserem Land irgendwie normal geworden sind, die aber Gott nicht normal findet. Und alles im Namen der Freiheit. Ich glaube, dass wir da einen wahren König brauchen, der uns rettet. Glaubst du das auch? Weil Jesus steht für ein Königreich der verbindlichen Liebe. Der verbindlichen Liebe und der Hingabe. Und ich glaube, dass sein Herz schlägt für jede Ehe oder jedes Baby. Ja? Nehmen wir mal die Beispiele. Und dahinter steckt ja ein Zeitgeist, ey, ich will nichts verpassen. Und ich habe mir mal die Gegenfrage gestellt, es kam mir so in der Vorbereitung, was wäre denn, wie würde denn mein Leben aussehen, wenn Gott unverbindlich wäre? Also wenn er sozusagen so, wie er gerade Lust hat. Das Gute ist, Gott ist richtig gut, der hat immer Lust. Aber wenn ich Gott widerspiegeln will, dann würde ich die wahre Freiheit entdecken, die in Christus steckt und nicht, die mir irgendjemand erzählt. Und jetzt das 4. Königreich ist ganz, ganz wichtig, damit wir hier nicht in Ungleichgewicht geraten. Denn wenn du das alles hörst, denkst du, oh Gott, bin ich schlecht. Das ist nicht die Botschaft, weil das 4. Königreich, was ich dir vorstellen will, ist Scham. Wenn wir das alles hören, dann sagt der Feind zu dir, siehst du, du hast es versaut. Und das sagt Jesus nicht zu dir. Jesus sagt, ich bin immer ein Gott der zweiten Chance. Und ich liebe dich. Und Scham sagt immer, Dunkles bleibt im Dunkeln. Geheimnisse bleiben verdeckt. Und das sagt Jesus nicht. Jesus will das Licht anknipsen in deinem Leben. Und wir haben heute, deswegen fand ich die prophetischen Worte so toll, wirklich auch Beispiele gehört, wo Gott freimachen möchte heute. Ja, im Bereich Unreinheit haben wir gehört, vielleicht im Bereich Spielsucht, vielleicht hast du innere Zwänge und Gott hat Freiheit. Ihr Lieben, so viel zur Diagnose. Ja, das sind alles so Wölfe im Schafspelz, würde ich sagen. Und damit haben wir die ersten drei Verse, glaube ich, ausführlich abgehandelt. Und das Blatt wendet sich. Wir gehen mal in die Verse 4 und 5. Wenn die erste Stufe war menschlicher Widerstand, dann ist die zweite Stufe im Vers göttliche Autorität. Vers 4. Der Himmel thront und lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken in seinem Grimm. Genau. Ich nehme einmal den Thron, also nicht ich nehme den Thron, sondern wir stellen ihn auf. Ne? Ihr müsst schon gerne einfach mal hier hinstellen. Applaus für Daniel, das macht er wirklich klasse. Ja? Danke, Mann. Es geht um göttliche Autorität. In diesen beiden Versen kommt Ruhe und Souveränität zum Ausdruck. Gott hört sich das an. Und was ich euch gerade erzählt habe, ich habe relativ viel Zeit jetzt mit dieser Diagnose verbracht, dann könnte man ja schlechte Laune bekommen. Aber Gott sitzt da, guckt auf diese Königreiche herab und denkt sich so, ja? Und wir dürfen nicht irren. Wir haben einen eifernden und einen gerechten Gott. Der kam als Retter und der kommt als Richter. Und ich glaube, dass es für uns eine sehr, sehr gute Botschaft ist. Weil er kämpft um jedes Herz. Er kämpft um jedes Waisenherz, gegen jede Sucht, gegen jedes Schuld-Lügen-Gestrüpp und all das, was diese Königreiche repräsentieren. Ich habe mir überlegt, okay, was ist das für ein Gefühl, was da zum Ausdruck kommt? Und mal meine eigene Welt eingeschaut. Vielleicht ist es so ein Gefühl, wenn ich sehe, wenn meine Kinder sozusagen entweder Schaden erleben, also jemand schadet ihnen, oder sie machen selber vielleicht etwas, was ihnen schadet und merken das gar nicht. Genau das Gefühl hat Gott hier vielleicht, oder? So diesen Vaterherzgrimm aus Liebe. Wenn er an diese Königreiche denkt, hat er keine Angst. Jesus hat keine Angst. Sondern er guckt auf dich und sagt, stopp, mein Kind kriegst du nicht. Und dieses Stopp-Ding, was Jesus dir zuspricht, das darfst du heute in dein Herz fallen lassen. Das ist wie ein Stopp, wenn mein Kind auf die Straße rennt und ich es vom Auto noch wegziehe. Ja? Und ich glaube, dass Gott heute dieses Stopp aus Liebe für dich vorbereitet hat. Und das Gute ist, dass der Vorhang schon zerrissen ist. Dass Jesus schon für deine und meine Schuld gestorben ist. Dass er Krankheit geheilt hat, aus seinem Leib hinaufgetragen hat an das Holz. Und dass, egal ob du schon tausendmal hier warst oder zum ersten Mal da bist, er dir heute sein liebendes Vaterherz vorstellen will und dir den Weg des Lebens zeigen möchte. Und dieser Weg des Lebens hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Gerne mal das kleine Ding da. Genau. Ich finde, in diesen Versen kommt so ein bisschen raus, der Hirte hat sich aufgemacht, sein Schaf zu retten. Und dieses kleine Schaf, das bist du. Süß, oder? Wir gehen mal in die nächste Stufe. Verse 6 bis 9. Ich habe einen Witz verpasst. Oh, wow. Sehr gut. Good job. Super Team. Applaus mal für die Technik und alle. Ey, ihr seid so cool. Es gibt in unserer Gemeinde so viele tolle Menschen. Ich könnte ausrasten. Aber Verse 6 bis 9. Wir lesen. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erben geben und die Enden der Erden zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit dem eisernen Zepter zerschmettern. Wow, Zepter. Zepter steht immer für Autorität, richtig? Zepter steht für Macht. Ja, wenn ein König dieses Zepter schwingt, dann hat er eine Entscheidung getroffen. Dann hat er ein Urteil gefällt. Und Gottes Wille geschieht. Während die Menschen sich aufreiben, ja, während die Königreiche versuchen, dein Leben kaputt zu machen und der Feind kommt nur, um zu verderben, zu stehlen und zu töten. Aber Jesus kommt, um Leben zu schenken und Leben in Fülle. Johannes 10, Vers 10. Und genau, vielleicht war das jetzt ein bisschen trübsinnig alles, aber es ist eine gute Botschaft heute. Ja? Wir reden hier nicht von einer Niederlage, sondern wir reden von einem Triumph. Was bedeutet das für all diese Scham und Lügen und was dich kaputt machen will? All diese Dinge müssen sich beugen vor dem Sohn. Er wurde hier vorausgesagt, er wird hier eingesetzt und ihm gebührt die Ehre. Es ist kein Zufall, dass der Thron ein bisschen höher ist als diese Figuren. Genau. Und wir wollen nochmal in das Herz dahinter reingehen. Und dabei hilft uns Paulus kurz mal. Apostelgeschichte 13, 28 bis 33. Ja, wir haben gerade gelesen vom Kampf, von Bedrohung, von göttlicher Autorität und jetzt von Befestigung von göttlicher Herrschaft in deinem Leben. Und wie hat sich das zugetragen? Wie trägt es sich zu, was wir gerade gelesen haben, dass der Vater seinen Sohn ausgewählt hat, um der wahre König in deinem Leben zu sein? Apostelgeschichte 13, ab Vers 28. Da schreibt Paulus, und obgleich sie keine Todesschuld fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er, also Jesus, hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt. Hier ist die Befestigung der göttlichen Herrschaft in deinem Leben. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ist es nicht faszinierend, dass Paulus nach Jesus diesem Psalm, der 1000 Jahre vor Jesus geschrieben wurde, wieder zitiert? Ich liebe sowas, weil das Wort Gottes ist einfach universell. Und es spricht heute zu dir in der Zeit, in der wir heute leben. Und dieses Auferwecken und der Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dieses Jesus befestigen, errichten, das soll heute in deinem Leben passieren. Und ich weiß nicht, wie du heute hergekommen bist, ob du vielleicht heute eher in einem Todestal bist oder an einem Hoch. Das Hoch sei dir gegönnt. Wenn du in einem Todestal bist, vielleicht von Schuld, vielleicht eine schlechte Diagnose, Krankheit. Vielleicht kommst du heute Morgen aus einem ordentlichen Streit. Depression, Angst, Druck, was auch immer. Jesus will in deinem Leben neu erweckt werden. Ja? Und Gott hat ihn befestigt. Und er macht die Tür für dich auf, um heute zu sagen, Herr Jesus, ich gebe dir das ab. Ich will mich nicht verstricken lassen in diese fremden Königreiche. Das ist alles Luft, okay? Da ist nichts dahinter. Aber der Thron Gottes steht fest. Und wir lesen in den Versen auch von dem Ton, den er niederschmeißt, um ihn zu zerschmettern. Ich habe überlegt, ob ich jetzt hier Ton niederschmeiße. Ich glaube, aus verschiedenen Gründen wäre das nicht schlau gewesen. Aber, okay, stellt euch vor, Ton ist etwas sehr Zerbrechliches und in Kooperation mit dir, indem du deinen Geist aktivierst und seinen Geist in dir regieren lässt, können diese Königreiche fallen. Egal welche Sucht oder was es ist, was dich plagt, Jesus hat echte Freiheit für dich. Amen. Genau, es ist eine Frage der Perspektive, wo wir hinschauen. Aber ich möchte unbedingt auf dieses Zepter schauen. Weil weißt du was? Ich bin mein Schaf. Ja, ich schaff das nicht alleine. Aber ich habe einen Retter, der zu mir gekommen ist. Wir gehen nochmal die letzten zwei Verse durch. Das ist die Stufe 4. Und die Stufe 4 ist in diesem Psalm ein Aufruf zur Entscheidung. Heute auch für dich. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn vielleicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Das ist abgefahren. Ich glaube, ich würde einen Schluck Wasser nehmen. Das wäre super cool. Vielen, vielen Dank. Sehr lieb. Dankeschön. Ich finde, man erkennt in diesem Vers ein Spannungsfeld. Ein Spannungsfeld zwischen Zorn und Gericht und Liebe. Ein Spannungsfeld zwischen Gnade und Urteil. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Ich habe das so gelesen und dachte so, ja, verstehe ich, aber wie funktioniert es? Es ist jetzt sozusagen, der Kampf tobt und jetzt kommt es zur Entscheidung. Und mir hat Titus 2, Verse 11 bis 14 total geholfen, diese Entscheidung zu verstehen. Lass uns einmal hier kurz lesen. Titus 2, 11 bis 14. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen und gerecht und fromm leben in dieser Welt und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit und reinige sich selbst zu einem Volk oder sich selbst ein Volk zum Eigentum, dann lesen wir das Eigentum, was wir vorher schon hatten, das eifrig wäre zu guten Werken. Also, wir haben gerade gelesen von einem Zepter, von Küssen und von Gericht. Ich glaube, dass Titus 2 uns hier gut zeigt, indem Jesus auf diese Welt gekommen ist, leben wir in einer Gnadenzeit, in der wir frei die Chance haben, uns zu entscheiden. Du hast die Autorität, darüber zu entscheiden, welches Königreich in deinem Leben regiert. Und es kann auch sein, dass, keine Ahnung, 85% deines Herzens, du spürst, hey, Jesus regiert in mir. Aber da in diesem einen Bereich nicht. Ja? Und ich kenne das gut. Und der Heilige Geist möchte uns dabei helfen, durch sein Wort, durch Gebet, durch Begegnung, manchmal auch durch Menschen in deinem Leben. Und das ist in Ordnung. Der echte Weg zur Freiheit und zum Sieg Jesu in deinem Leben besteht darin, dass du dein Herz verändern lässt vom Heiligen Geist. Wenn wir vorhin von Freiheitswahn gesprochen haben, worin besteht die echte Freiheit? Sie besteht darin, dass wir aufhören, uns um uns selbst zu drehen. Und darum, was wir vielleicht jetzt sofort gerne haben möchten. Und wer hat es auf jeden Fall schon versaut? Ich. Ja? Also nur mal so vom Links her, wir sitzen alle in einem Boot. Diese Formulierung in Psalm 2 in den letzten Versen, küsst den Sohn. Was bedeutet das? War damals eine übliche Geste, einem König, der gewonnen hat, die Füße zu küssen. Also der Kuss war ein Zeichen der Kapitulation. Und die Einladung ist jetzt an dich, heute zu kapitulieren. Und loszulassen und zu sagen, Jesus, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ich möchte, dass du regierst in meinem Leben, weil ich dir vertraue und weil du alles für mich aus Liebe gegeben hast. Und gleichzeitig steht dieser Kuss für mich auch für Intimität, für Begegnung mit Gott. Weil es ist nicht nur irgendwie top down, komm, knie dich nieder und küsse und entscheide dich, alles wird gut, sondern Jesus sagt, hey, ich habe mein Leben für dich gegeben aus Liebe. Und ich will dich ganz nah an mein Herz ziehen. Ich will sogar in deinem Herz leben. Das haben wir letzte Woche gehört. Das fand ich richtig gut, diesen Aspekt, dass wenn ich irgendwie nach dem Reich Gottes suche, hat Fabi toll erklärt, nicht mich irgendwo nach oben ausstrecken muss, sondern hier drin. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes und Gott wohnt in mir. Die Lösung, nach der du suchst, die ist in dir. Und wichtig ist, dass wir zur Ruhe kommen, uns dessen bewusst werden, und sagen, ja, Jesus, das will ich unbedingt. Ich glaube, dieses Königreich, dieser hintere Teil, der besteht viel mehr aus Ruhe als aus Lautstärke, was wir oft denken. Ich glaube, hier ist ganz viel los und ganz viel. Ich glaube, hier sagt Jesus, hey, ich bin da, hörst du mich? Im Flüstern ist deine Kraft. Wir nehmen mal eine Abkürzung. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wenn wir zurückkommen zum ersten Vers, den ich mitgebracht hatte. 1. Korinther 3, Vers 11. Weiß hier noch jemand? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Ich glaube, die Herrschaft von Gott, und wenn ich mich wirklich auf diesen festen Boden stelle, die hat Konsequenzen. Die hat echte Folgen. Und letztendlich, wenn ich sage, was wir heute gesungen haben, das Blut Jesu ist genug für mich, dann darf ich darauf vertrauen, dass fremde Königreiche einfach fallen. Und natürlich, wie immer, steht dieses Blut für das Blut Jesu. Und wir dürfen uns, ihr dürft gerne schon mal nach vorne kommen, wir dürfen uns, Daniel, willst du mir kurz helfen aufzuräumen? Willst du diesen Dreck einfach wegwerfen? Das wäre gut. Genau. Vielleicht können wir den Ton noch so ein bisschen hier ertragen. Das wäre gut. Wir dürfen uns heute eingeladen fühlen. Gerne mal die letzte Folie anwerfen. Ich habe 3 Vorschläge für euch mitgebracht, wie wir darauf reagieren können. Es geht heute darum, wer in deinem Leben regiert. Okay? Godstream statt Mainstream. Hey, vielleicht hast du dich hin und her geworfen gefühlt von all dem, was um dich herum ist. Und du bist einfach unsicher geworden. Und ich glaube, das ist irgendwie normal in der Zeit, in der wir leben. Hey, du darfst umkehren. Ich glaube, so dieses Kapitulieren ist schon etwas, wo wir einen Bereich in unserem Leben benennen und sagen, Jesus, ich bringe ihn dir, ich brauche Hilfe. Das ist echte Buße. Und ich kenne es aus meinem Leben, manchmal funktioniert die Buße auch nicht nur, ihr dürft schon ein bisschen was machen, wenn ihr wollt. Manchmal besteht die Buße nicht nur darin, sich einmal zu entscheiden, sondern oft ist es einfach ein Prozess, in dem dir vielleicht Leute helfen, in dem Leute dich im Gebet begleiten, in dem du einen Zweierschaftspartner hast, mit dem du betest, wo du alles ans Licht bringst, immer wieder, wo du in einen Prozess der Freiheit gehst. Das zweite ist Anbeten. Ich glaube, dass Anbetung dazu führt, die Herrschaft Gottes in deinem Leben aufzurichten. Deshalb ist es so wichtig, was wir hier machen. Wir machen ja nicht Musik, weil es Spaß macht, obwohl es sehr viel Spaß macht, aber es geht darum, dass dein Geist Stück für Stück über deine Seele und deinen Körper regiert. Über dein Denken, dein Wollen, deine Entscheidung und dein Körper. Es gehört alles dazu. Es gehört alles Jesus. Jesus will in all dem regieren. Und das dritte ist das Küssen. Diesmal wirklich mit Intimität gemeint. Und ja, für mich als Mann ist das hier irgendwie auch erstmal schwer zu ertragen. Aber es heißt für mich erstmal, dass Gott mir ganz nah sein möchte. Dass er mich berühren möchte. Und dass ich diese Liebe brauche. Und wenn wir jetzt gleich beten, dann lade ich dich ein, vielleicht über diese Punkte nachzudenken. Das ist mein Vorschlag an dich heute. Hey, wo gibt es was ich ans Licht bringen möchte? Wo brauche ich es vielleicht nicht? Und ich will einfach nur anbeten. Ich will einfach nur singen, regier in mir. Und wo gibt es vielleicht einen Punkt, wo ich sage, ich brauche mehr Nähe zu Gott. Ich brauche Intimität. Ich will diese Herrschaft Gottes, das ist nämlich eine Herzenstransformation, in meinem Leben mehr und mehr erleben. Und ein Tipp, das passiert nicht am Sonntagmorgen. Das passiert am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ja? Bei dir zu Hause, an deinem Lieblingsplatz. Wenn du all das noch nie gehört hast, wobei du hast schon mal das gehört, diese Königreiche der Angst und der Sorge, die kennst du, die kennen wir alle. Und wenn du sagst, ich will davon frei werden, und ich will den König meines Herzens finden und ich will diese Liebe erleben, dann darfst du dich heute für Jesus entscheiden. Du darfst gleich nach vorne kommen, wir beten gern für dich und du darfst diese Entscheidung treffen. Ich will kurz beten und dir die Chance dazu geben. Und ich lade mich ein, einfach die Augen mal zu schließen. Ich habe jetzt viel und schnell geredet. Ich hoffe, das war okay. Wir kommen mal kurz zur Ruhe. Hey, wenn Jesus gerade an deine Herzenstür klopft, vielleicht zum ersten Mal oder wieder, dann darfst du gleich, wenn ich bei 3 bin, deine Hand heben. Nicht für mich, sondern um Gott zu zeigen, hey, ja, ich will dir mein Leben geben. Ich will ein neues Leben anfangen. Ich will, dass du regierst. Ich glaube daran, dass ich jemanden brauche, der mir Vergebung schenkt von meiner Schuld, der mir Heilung schenkt von meinen Krankheiten und der nicht mein Beifahrer ist, sondern der mein Auto des Lebens steuert. Ich will dein Kind sein. Dann darfst du dich gleich melden. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass du uns liebst und dass du heute für jeden was anderes hast. Die eine wird heute frei von Sucht und Schuld. Manche werden dir ganz neu begegnen diese Woche. In Intimität, in Kraft. Und viele von uns werden einfach in Anbetung verharren und dich mehr kennenlernen. Und alles wollen wir, alles brauchen wir. Und manche hier wollen sich für dich entscheiden. Und ich danke dir, dass du wirkst jetzt mit deiner Liebe, uns ziehst zu dir Danke, dass du alles neu machst. Eins, Gott liebt dich so sehr. Zwei, er hat sein Leben für dich gegeben. Drei, wenn du ihm dein Leben geben willst, heute, dann heb doch kurz deine Hand. Danke. Vielen, vielen Dank. Gott hat es gesehen, ich habe es auch gesehen. Das ist großartig. Jesus, danke, dass du einziehst in unser Herzen, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und wir sagen Ja zu dir. Berühre uns und sei du der König unseres Herzens. Ihr Lieben, wir werden jetzt noch ein Lied spielen. Wenn du beten möchtest, wenn dich einer der Punkte bewegt oder wenn du wegen einer ganz anderen Not hergekommen bist, komm gerne nach vorne, das Gebetsteam darf auch gerne jetzt nach vorne kommen. Dann beten wir zusammen und wir anderen wollen einfach die Herrschaft Jesu über unser Leben feiern. Und ich wünsche dir eine richtig gute Woche. Amen.